Kombination Friede. Sich der peruanische Amazonas auch an. Danke an Larissa, die uns diese Aufnahme mitgebracht hat. Servus und schön, dass ihr wieder bei Destination Friede und unserer dritten und letzten Folge zum Abenteuer Amazonas reinhört. Durch diese Episode begleitet euch wieder Albert. Wir haben bereits im ersten Teil vom illegalen Goldabbau im peruanischen Amazonasgebiet gehört. Heute erfahren wir mehr über die Hintergründe.
Es ist so, dass die globale Nachfrage nach Gold im Amazonasgebiet dazu führt, dass sich immer mehr illegale Goldsucher dort in den Nebenflüssen, vor allem in den Oberläufen der Nebenflüsse, niederlassen und das Gold mit Quecksilber aus dem Fluss Sedimenten extrahieren. Und zwar mit Quecksilber deshalb, weil es einfach das Material ist, das diesen Prozess am einfachsten gestaltet. Es verdampft dann das Quecksilber und landet in der Umwelt, weshalb die Quecksilberbelastung im Flusswasser und in den Fischen, aber auch im Endeffekt bei den Menschen, die dort leben, sehr hoch ist. Jetzt ist es eigentlich so, dass dieses Problem in Peru bekannt ist und vor allem in der Provinz Loreto, wo sich das alles abspielt. Es wird aber zu wenig unternommen, beziehungsweise was unternommen wird, beschränkt sich auf einige Show-Einsätze des Militärs und der Polizei. Die fahren dann hinauf in die Oberläufe, wenn dann der Druck wieder der Öffentlichkeit groß genug ist oder zu groß ist, dann sprengen sie einige dieser illegalen Goldgräberboote in die Luft. Kann man auch im Internet alles abrufen und verbuchen das als Erfolg gegen den illegalen Goldabbau. Aber die Indigenen erzählen uns, dass es tatsächlich so ist, dass das bisschen Militär und Polizei, das im tiefen Regenwald präsent ist, eher bereit sind, diese Zustände hinzunehmen, weil sie mitschneiden einfach bei diesen Goldeinnahmen. Also die bekommen ja selber auch ein bisschen Provision dafür, dass sie nichts sagen und nicht nur ein Auge zumachen, sondern wahrscheinlich auch wahrscheinlich beide. Und laut Indigenen passiert es oft, dass die Goldgräber die Flussoberläufe manchmal verlassen müssen, um in die Stadt zu fahren und also nach Iquitos zu fahren und Lebensmittel, Treibstoff und auch Quecksilbernachschub zu holen. Auf ihrer Rückfahrt passieren sie zwei Polizei- bzw. Marinestationen und obwohl sie diese Stationen passiert haben, haben sie all diese Dinge an Bord, weil die Indigenen, die Bürgerwehren formieren, um eben diese Goldgräber daran zu hindern, sich auszubreiten. Sie lauern ihnen dann in der Nacht auf und stellen die Goldgräber dann im Fluss, nehmen ihnen alles weg. Und da merken sie einfach, okay, die Polizeistation und so, das Militär, die unternehmen nichts, um ihnen diese Sachen wegzunehmen. Und genau, also das heißt, dass die Indigenen mit diesem Problem, das ja unmittelbar ihre Existenz bedroht, allein gelassen werden und sie fühlen sich auch von den Behörden in Stich gelassen. Und hier ist die Kirche tatsächlich, auch von dem, was ich dort auch vor Ort gesehen habe, die einzige Organisation, die sich wirklich für die Rechte der Indigenen einsetzt, die wirklich versucht, den Menschen zu helfen und nicht nur in rechtlicher Hinsicht, sondern auch medizinisch. Und natürlich sind jetzt auch die Kirche jetzt nicht alle indigenen Stämme im Regenwald, aber es gibt viele Etappensiege, die zum Beispiel durch das Menschenrechtsbüro erzielt wurden, wo die Rechte der Indigenen gerichtlich durchgesetzt wurden.
Die Kirche bzw. die Kirchen spielen eine wesentliche Rolle in der Region. Doch wie kam das Christentum in diese Gegend? Die Geschichte beginnt im 16. Jahrhundert, als spanische Eroberer das Gebiet erreichten und mit ihnen auch katholische Missionare. Sie brachten nicht nur neue religiöse Vorstellungen, sondern auch völlig neue gesellschaftliche Strukturen mit. Klöster, Schulen und Kirchen entstanden. Und mit ihnen der Versuch, die indigene Bevölkerung zum Christentum zu bekehren. Dabei wurde auch viel Wissen übertragen. Bibeltexte wurden übersetzt, kirchliche Rituale mit lokalen Bräuchen vermischt. So entstand etwas Neues, eine Art religiöse Mischform, die bis heute Spuren hinterlassen hat. Gleichzeitig war die römisch-katholische Kirche über Jahrhunderte nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische und wirtschaftliche Macht im Land. Sie prägte Bildung, Landbesitz und sogar die Rechtsprechung. Im Amazonasgebiet verlief die Christianisierung allerdings etwas anders. Hier lebten und leben viele indigene Gemeinschaften, deren Weltbild eng mit der Natur verbunden ist. Geister des Waldes, Tiere mit spiritueller Bedeutung, heilende Pflanzen. All das war Teil ihrer Kosmologie, lange bevor Missionare auftauchten. Als diese schließlich kamen, trafen zwei völlig unterschiedliche Glaubenswelten aufeinander. Manche Missionare versuchten, traditionelle Rituale ganz zu verdrängen. Andere suchten nach Wegen, beides zu verbinden. Seit dem 20. Jahrhundert haben sich vor allem evangelikale Kirchen stark im Amazonas ausgebreitet. Viele Gemeinden feiern Gottesdienste in ihrer eigenen Sprache und integrieren lokale Musik und Bräuche. Manchmal führt diese Verschmelzung zu einer neuen religiösen Identität. Manchmal aber auch zu Spannungen, etwa wenn jüngere Menschen sich evangelikalen Kirchen anschließen, während ältere an traditionellen spirituellen Praktiken festhalten. Heute ist Peru offiziell ein Land mit Religionsfreiheit, doch das Christentum dominiert weiterhin deutlich. Etwa 3/4 der Bevölkerung bezeichnen sich als katholisch, rund 15% gehören evangelikalen oder protestantischen Kirchen an. Besonders im Amazonasgebiet ist das Bild vielfältig. Hier existieren katholische Missionen, evangelikale Freikirchen und indigene Glaubensformen oft nebeneinander. Manche Gemeinden praktizieren beides: Sonntagsgottesdienst und am nächsten Tag ein traditionelles Heilritual mit Schamanen. Andere wiederum lehnen synkretistische Formen ab und grenzen sich bewusst von alten Praktiken ab. Diese Spannungsfelder gehören zum religiösen Alltag in der Region und zeigen, wie stark Spiritualität hier mit kultureller Identität verwoben ist. Wie hat Larissa das vor Ort erlebt?
Also es ist grundsätzlich schon so, dass es viele Menschen gibt, die christlich sind und sich als Christen identifizieren. Es gibt Kirchen und sie führen auch ihre, also so, sie, es gibt Hochzeiten, es gibt Kommunionen und Taufen. Das weiß ich, weil ich den Priester begleitet habe, der viele Regenwaldgemeinden betreut, also auch bis tief in den Dschungel hinein. Und sie identifizieren sich damit. Ich habe aber auch so eine Art Mischglauben wahrgenommen, also wo es einerseits schon wo sie einerseits schon bekennende Christen sind, aber natürlich auch ein bisschen mit der Naturreligion vermischt, dass der Fluss ein Lebewesen ist und dass der Glaube existiert, dass im Fluss es sozusagen, wie für uns das Jenseits im Paradies, ist für sie das Jenseits im Fluss drinnen. Sie glauben, dass ihre Vorfahren alle im Fluss leben. Und zum Beispiel, wenn irgendein Strudel im Fluss, wenn sie den sehen, dann glauben sie, ist das ein Tor, das sie in diese Welt führt. Also dass sich da ein Tor auftut, das in diese Welt führt. Und das bedeutet, man hat einerseits schon einen christlichen Glauben, aber auf der anderen Seite gibt es auch diese Traditionen. Ich meine, bei uns ist ja das Osterfest, mit dem haben wir einerseits das christliche, die christliche Tradition dahinter, aber dann gibt es auch den Osterhasen. Also vielleicht kann man das mit dem ein bisschen vergleichen.
Und wie zeigt sich die christlich-konfessionelle Vielfalt im Amazonas?
In der Zeit, in der ich im Regenwald war und auch mehrere Dörfer besuchen konnte, ist mir aufgefallen, dass es, egal wie groß die Dörfer waren, oft bis zu 3 verschiedene Kirchen gab. Das waren eine römisch-katholische Kirche, dann eine protestantische und auch eine kleine Kirche, also irgendeine Freikirche. Und ich habe mir das erklären lassen, weil mir das natürlich sofort aufgefallen ist, dass da 3 Kirchen sind. Und mir wurde das so erklärt, dass die Unabhängigkeit einer Person eines indigenen Stammes sich dadurch äußert, dass sie eine andere Religion, aber auch eine andere politische Richtung als der Vater angehört, einer anderen Religion oder einer anderen politischen Richtung angehört. Und dadurch manifestiert sich die Unabhängigkeit einer Person. Sei es jetzt die Ehefrau, die zeigen möchte, dass sie von ihrem Mann unabhängig ist, oder seien es die Kinder, die zeigen wollen, dass sie von ihrer Familie unabhängig sind. Da ist es fast schon, wie soll ich sagen, also da ist es fast schon ein Muss, dass sie eine andere Glaubensrichtung oder eine andere politische Richtung präferieren als die Familienreligion oder die familienpolitische Richtung, weil sie einfach so ihre Unabhängigkeit zeigen.
Das Menschenrechtsbüro der römisch-katholischen Kirche der Region hilft den Indigenen in ihrem Kampf, den eigenen Lebensraum zu schützen. Wie sieht die Unterstützung für die Indigenen aus? Wie hilft man ihnen, beziehungsweise wie geht man dabei auch auf die jeweilige individuelle Situation ein?
Und das heißt, man muss auch die Leute unterschiedlich dann behandeln, sage ich mal, aber behandeln im Sinne von, dass unser Zugang ihnen zu helfen unterschiedlich ist. Der Bürgerwehr können wir helfen, indem wir sie unterstützen, indem wir ihnen zum Beispiel Treibstoff geben oder dass wir ihnen die Kommunikation verbessern, indem wir satellitengestütztes Internet dort installieren. Das habe ich dort gemacht, als ich vor Ort war. Und die anderen Indigenen müssen halt durch Aufklärungsarbeit auf dieses Problem hingewiesen werden, weil sie die einzigen sind, die dann eigentlich rechtlich auch aktiv werden können, weil es sie ja betrifft. Und da gibt es vom Bistum in Iquitos, die sind ja eigentlich auch sehr gut aufgestellt. Es gibt ein Menschenrechtsbüro, das hervorragende Arbeit leistet und diese Aufklärungsarbeit auch durchführt. Und da helfen wir mit, da unterstützen wir. Und zwar ist es auch so, dass die Menschen, die dann beschließen, rechtlich aktiv zu werden, nicht einfach so wie bei uns in Österreich zur nächsten Polizeistelle gehen, eine Anzeige erstatten oder zur Staatsanwaltschaft, sondern das ist einfach mal ein Problem für die, überhaupt zu einer Behörde zu kommen und jemanden zu finden, der ihnen zuhört, der sich dieses Problems annimmt. Und diese Hürden bis zur Erstattung einer Anzeige, sage ich mal, die müssen genommen werden, haben wir festgestellt. Und zwar ist es so, dass die Menschen, die tief im Regenwald wohnen, die haben ja kein Einkommen. Die leben ja dort von Bananen, Ananas, Yucca-Wurzeln, Fisch und haben aber kein Einkommen. Und das bedeutet, wenn Sie in die Stadt fahren, wo die Behörden sind, kommen Reisekosten auf Sie zu. Sie müssen Ihre Boote mit Lebensmitteln füllen, weil diese Reisen vom Dschungel in die Stadt können 1, 2 Tage dauern, je nachdem, wie weit im Dschungel Sie drinnen sind. Dann ist natürlich für die Rückfahrt brauchen Sie Treibstoff, weil da können Sie sich mit der Strömung nicht mittragen lassen. Da müssen Sie gegen die Strömung fahren. Das heißt, Sie brauchen Treibstoff, um zurückfahren zu können. Wenn Sie in der Stadt ankommen, brauchen Sie eine Unterkunft und Sie müssen sich auch in der Stadt mit Lebensmitteln versorgen und für Mobilität zahlen. Also die ganzen Busfahrten oder die Motocaro-Fahrten, das sind so wie Rikschas, so Taxis, die nicht viel kosten, aber die ganzen Fahrten, also das sind dann schon ein paar Euro, die zustande kommen und es ist für die Menschen, die kein Einkommen haben, sehr viel Geld. Und das sind alles Barrieren, die Menschen davon abhalten können, rechtlich da irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise rechtlich aktiv zu werden. Und dazu kommt natürlich das Vertrauen ins Rechtssystem, das im Gegensatz zu uns hier in Europa kaum vorhanden ist, weil sie denken sich dann, ja, okay, was bringt es, wenn ich jetzt eine Anzeige erstatte oder irgendwie eine Klage anstrenge? Es hört mir ja eh keiner zu. Tatsächlich ist es so, dass in Peru selbst Urteile des obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichtshofs, Verzeihung, nicht umgesetzt werden. Im Dschungel interessiert es niemanden, was der Verfassungsgerichtshof in Lima urteilt. Aber es ist trotzdem für unsere Arbeit und auch zu Dokumentationszwecken wichtig, dass diese Urteile stattfinden, dass diese gefällt werden.
Was nimmt Clarissa persönlich mit von dieser Reise in den peruanischen Amazonas?
Also die Reise hat auf jeden Fall meinen Horizont erweitert, weil ich einfach so sensibilisiert wurde für dieses Quecksilberthema im Amazonasgebiet, für diese ganze Umweltproblematik dort und eigentlich die direkten Auswirkungen der globalen Goldnachfrage auf die Menschen vor Ort. Also das war einfach so intensiv dort wahrgenommen mit dem Kampf der Indigenen, die dann sich einfach den Goldgräbern in die Quere stellen. Und man muss dazu sagen, diese Goldgräber sind ja nicht irgendwelche bösen Jungs aus dem Dschungel, sondern das sind wirklich organisierte Terrorbanden aus Kolumbien, Venezuela und Brasilien, die sich dort niedergelassen haben. Also das ist auch alles sehr gefährlich. Und natürlich bedrohen die unmittelbare Existenz der Menschen dort, die bedrohen den Lebensraum der Menschen dort. Und das alles aufgrund einer globalen Goldnachfrage. Also das ist einfach, das habe ich dort einfach so, dass es mich schon sehr wachgerüttelt hat, wie unser Konsumverhalten hier in Europa eigentlich das Leben anderer Menschen schädigt, wenn man das jetzt so überspitzt sagen kann. Natürlich unterstelle ich jetzt niemandem, dass er böse Absichten hat, wenn er sich irgendwie Gold, aber man muss sich halt irgendwie bewusst sein, dass es Auswirkungen gibt, gerade beim Gold. Und das war mir vielleicht vor der Reise nicht so bewusst. Das habe ich dann, als ich dort war, eigentlich erst so richtig wahrgenommen.
Zu guter Letzt wollen wir noch in zwei Aufnahmen reinhören, die sie im Gespräch mit Indigenen aufgenommen hat. Hier hören wir, wie sie den Indigenen ein paar Vokabeln in ihrer Stammessprache entlockt. Viele Indigene sprechen neben ihrer angestammten Sprache auch Spanisch.
El usupaki es gracias, samachi me da hambre y tran, ¿cómo? Samachi. Samachi itzi. Si soy mujer. Samachi itzi. Y tranquilo. Chisari. Chizari. Gracias. Gracias es. Gracias. No, gracias para.
Gracias.
Usurpaki. Gracias, usurpaki. A ver, oka. Etze ocho ukaka.
Yo voy a casa.
Etze utsui ukaka. Paraná río. Etze utsu paranaka. Etze utsui paranaka.
Paraná. Ah, la primera A. Paraná. Eche ocho Paranaca.
Yo vi al
río. Eche otsui Paranaca. Vale.
Gracias. Yo voy al río es primero.
Eche ocho utsu. Eche utsu Paranaca. Eche utsui. Utsui Paranaca.
Zum Schluss noch eine Frage, die sich mir nach diesem Amazonas-Abenteuer aufdrängt. Worauf hat sie sich am meisten gefreut bei ihrer Rückkehr nach Europa?
Ich habe mich beim Nachhausekommen eigentlich gefreut, mal wieder in einem weichen Bett zu schlafen. Ich meine, ich hatte in meiner Unterkunft zwar schon ein Bett und alles, aber ich habe auch viele Wochen einfach nur auf Brettern und am Boden geschlafen bei den Indigenen und oder Hängematten. Und also das war, ja, da war ich schon froh, wieder in meinen eigenen vier Wänden zu sein und mal wieder in meinem Bett schlafen zu können, ohne Klimaanlage, ohne irgendwelche Moskitos um mich herum. Auf das habe ich mich dann schon sehr gefreut wieder, ja. Obwohl ich natürlich die Zeit im Amazonasgebiet nicht missen möchte, weil es einfach eine unglaublich tolle Erfahrung war. Und ich hätte es auch sicherlich noch länger dort ausgehalten. Also es war jetzt nicht so, dass mir das so zugesetzt hätte. Ich meine, die Menschen dort schlafen alle auf Brettern und die überleben es. Also werde ich es wohl auch überleben.
Danke an Larissa, dass sie ihre Eindrücke mit uns geteilt hat. Damit endet unsere kleine Reise ins peruanische Amazonasgebiet. Schön, dass ihr mit uns in diese Welt des Regenwalds eingetaucht seid. Liebe Grüße aus unserem kleinen Studio in Wien.